Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Euro-No-Go Ausgabe 3, direkt nach dem Match Deutschland gegen Schottland. Servus, Stefan, du steckst immer noch in Griechenland.
Ja, hallo Markus, das stimmt.
Und wir haben mal wieder mit leichten technischen Problemen zu kämpfen. Du bist jetzt über die mobilen Daten drin. Das heißt, in der Kürze liegt die Würze, damit wir dich nicht arm machen.
Genau. Ich meine, ich habe eh noch ein paar, wie sagt man, freie Gigabyte oder Byte oder Megabyte. Mhm. Aber ich weiß jetzt nicht, wie viel das braucht hier.
Okay.
Aber nächstes Jahr wissen wir es dann.
Ja, gut. Wenn die Spenden
aufrufen kommen. Die Kameras bleiben ausgeschaltet, auch wenn es dir sehr leid tut wahrscheinlich.
Ja, sicher. Ich will deinen braun gebrannten Körper sehen. Aber wir wollen nicht zu viel schwätzen, haben wir jetzt schon eben gesagt, sondern gleich in medias res gehen. Es ist gerade 20 Minuten her, da ist die Partie Deutschland gegen Schottland zu Ende gegangen. Was hast du mitbekommen hier aus der Ferne?
Ja, das Ergebnis habe ich mal mitbekommen. Sehr eindrucksvoll, 5-1. Ob das schon der Auftritt des kommenden Europameisters ist? Also Schottland wahrscheinlich schon ein sehr dankbarer Gegner zum Auftakt. Und man hat gesehen, dass Deutschland den aufgelegten Elfer genommen hat und sich ordentlich Selbstvertrauen getankt hat. Und dann war es natürlich auch kein Fadenspiel, weil sehr viel passiert mit roter Karte, aberkannten Toren, Eigentoren, Toren.
Ja, also es war irgendwie alles schon mit dabei in diesem ersten Euro-Match, was man sich nochmals im Laufe einer EM, sage ich mal, mühevoll erarbeiten muss, dass gewisse Dinge eintreten, ist jetzt irgendwie gleich alles passiert. Also wir könnten schon wieder abblasen, das Turnier, und hätten so fast schon alles gesehen.
Genau, so haben wir es ja auch auf Social Media tituliert, in Wahrheit.
Ja, irgendwie so ein...
Alles da gewesen, passt, fertig, abhaken, wieder No-Go-Win.
Ja, richtig, wir bringen es halt eben, sag mal, außerhalb von unserem Blabla gerne auf den Punkt. vielleicht nicht den Europameister jetzt schon gesehen, aber den Finalisten, wenn man der Statistik glauben kann, schon, weil es war bis jetzt zweimal, dass Deutschland bei einem Großereignis EM und WM auf Schottland getroffen ist. Beide Mal hat Deutschland eben dieses erste Match gewonnen und war danach jeweils im Endspiel des Turniers, 1986 bei der WM, 1992 bei der EM. Und jetzt eben wieder mit einem eindrucksvollen Sieg auch sogar gestartet. Das heißt, das Finale kann kommen.
Und aber gewinnen konnte man es dann nicht, 86 und 82, oder?
Ja, richtig.
Naja. Okay, ja, dann kann das Finale kommen.
Ja, das heißt, damit kannst du leben, wenn wir das Finale dann verlieren. Gut, we will see. Also aus meiner Sicht natürlich, man hat schon im Vorfeld mitgekriegt, große Stimmung überall, großteils muss man auch sagen, von den Schotten, die da wirklich in Massen nach München gepilgert sind und die ganze Stadt unsicher gemacht haben, auch im Stadion, selbst bei diesem negativen Verlauf oftmals gut zu hören und sicherlich dazu mit beigetragen, dass das Ganze ein ziemliches Volksfest geworden ist jetzt hier in der bayerischen Hauptstadt.
Da sind ja die Bayern gewohnt.
Ja, gewisse Feste in diesem Stadion ist man gewohnt, aber ja, wirklich so eine spielerische tolle Elemente, die da mit dabei waren. Also ich fand wirklich, es ist mit sehr viel Zug, ist die deutsche Mannschaft gleich in die Partie reingegangen, versucht die Schotten unter Druck zu setzen, die gar nicht irgendwie auch nur annähernd Selbstvertrauen tanken zu lassen, und hat sich dann auch sehr schnell belohnt. Ich muss sagen, die ersten 10 Minuten zwar draufgegangen, aber noch keine wirklichen Abschlüsse, und mit dem ersten Abschluss gleich das 1-0. Wirtz hat es erzielt, das heißt einer der jungen, aufstrebenden, die, sag mal, drängen. Ich würde nicht sagen, dass er schon Weltklasse ist, aber ich glaube, er ist, wenn er so weitermacht, auf einem Weg dorthin. Jetzt völlig losgelöst von der Nationalmannschaft, glaube ich. Die Junge eine große Klasse und wird noch einige tolle Spiele und Vereine auf seinem Karriereweg machen, wenn er fit bleibt. Und natürlich mit etwas Glück auf der einen Seite, Pech auf der anderen Seite, dass das Gun zwar noch dran ist und ihn an den Innenpfosten lenkt, von da geht er dann rein. Also nur für Deutschland Knoten geplatzt. Und dann wenige Minuten später ist 2-0 nachgelegt durch Musiala über Havertz, schön geschickt in die Gasse, und der legt eben auf Musiala, wo man fast schon gedacht hat, oh, das ist die Chance fast schon tot, weil er, glaube ich, 2-3 Schotten vor sich hatte, aber dann einen ausgetanzt und dann das Ding unter die Latte gejagt. Da sah es dann schon sehr gut aus, kurz darauf schon Elfmeter für Deutschland, nach einem Foul an Musiala, nach Check vom VAR zurückgenommen worden, war dann nur ein Freistoß, weil eben das Foul schon außerhalb gestartet hat oder begangen wurde, auch völlig korrekt so zu entscheiden, aber dann eben dann kurz vor der Pause dann doch noch Elfmeter pfiff, wirklich brutalen Foul, das war, glaube ich, jetzt nicht, es war so nicht geplant, hier so in Gündogan reinzugehen vom Schotten, aber natürlich dann nur das Schienbein oder so arg rasiert mit fast beiden Beinen, dass es da keine andere Entscheidung geben konnte als Elfmeter und dann auch noch gleich noch rot mit dazu, ist natürlich schon sehr heftig gewesen dann für die Schotten, nachdem der Elfmeter von Havertz dann verwandelt wurde, 0-3 hinten zur Pause und ein Mann weniger, ja, also ich glaube, die waren dann ziemlich bedient zurecht.
Hart, weil es eine rote Karte gab oder hart, weil die rote Karte deiner Meinung nach unberechtigt war?
Nein.
Weil es also, eh schon Elfmeter gegeben hat quasi.
Ja, das heißt, also man, nicht ja, man sagt dann immer, wenn der zum Ball hingeht, dann muss man nicht zwingend noch rot geben, aber es war wirklich so rücksichtslos und brutal eingestiegen, dass beide Entscheidungen, in dem Fall eben die Doppelbestrafung, okay ist ja, wir haben auch so in unserer Stammtischgruppe das Feedback gekriegt, gibt eigentlich da nichts anderes als Rot bei so einem rücksichtslosen Einsteigen mit eben großer Verletzungsgefahr für Gündogan, der noch länger behandelt werden müssen. Von daher ist so in Ordnung, das so zu entscheiden und gab dann zwar kurz Mini-Diskussionen mit dem Schiedsrichter, aber ich glaube auch die Schotten haben das relativ schnell eingesehen, dass das völlig okay war, das zu entscheiden.
Ja, und der Elfer wurde dann auch verwandelt.
Genau, Havertz, dann der nächste Offensivspieler, der zugeschlagen hat und das 3-0 eben erzielt. Dann zur Halbzeit von Nagelsmann, Anführungszeichen, reagiert, nachdem ja, die Messe irgendwie ja fast schon gelesen war, eben mit 3-0 und ein Mann mehr. Dann Andrich, der sich gelbe Karte geholt hat mit doch einem ordentlichen Einsteigen und dann halt auch immer mit seiner robusten Spielweise vielleicht in Gefahr schwebt, dann vielleicht vom Platz zu fliegen, getauscht worden und Pascal Groß gebracht für ihn. Dann sind die Schotten minimal ein bisschen aufgekommen, glaube ich, in den ersten, sage ich jetzt, 2-3 bis maximal 5 Minuten nach der Pause, aber Deutschland das irgendwie dann clever verwaltet und dann in den letzten Minuten nochmal zugeschlagen. Zuerst Füllkrug, der eben auch gekommen ist mit dem 4-0, dann beinahe noch das 5-0, wurde aber dann nach VAR-Intervention zurückgenommen, leichtes Abseits auch hier richtig entschieden und vor allem auch beide Entscheidungen sehr schnell entschieden. Einmal eben beim Elfmeter-Videocheck, glaube ich, der Schiedsrichter einmal rausgegangen, auf den Bildschirm geschaut und sofort gesehen, ja, war definitiv ein Treffer und fix Elfmeter damit und eben Rot auch so schnell entschieden, also und auch dann auch die Abseits Entscheidung dann durch diesen halbautomatischen Kontrolle mit Chip in Ball und in Kombination sehr schnell auf Abseits entschieden, beides komplett richtig, beides sehr schnell, auch die Neuerung mit, dass nur der Kapitän mit dem Schiedsrichter sprechen darf, keine großen Rudelbildung oder Massenansammlung von Schiedsrichter, großen Diskussionen, das heißt dadurch wirklich ein besserer Spielfluss, weniger Reklamationen und alles, also sehr positiv überrascht, nicht nur ich eben als Deutscher vom Ergebnis, sondern auch so vom gesamten Feeling und Spielfluss. Ich hoffe, das zieht sich so weiter durchs Turnier.
Okay. Ja.
Dann eben
also die Schotten.
Ja, Entschuldigung.
Genau.
Ja, bitte.
Ich habe das 5-0 ganz vergessen. Emre Can hat ja einen fulminantes Comeback gefeiert und Nagelsmann ein Händchen für die Eintäusche, oder?
Genau, zwei Joker, die getroffen haben, aber es war eben nicht das 5-0, oder das 5-0, da hätte vermeintlich viel Doppelpack gemacht, ist dann zurückgenommen worden. Da war es der eben den, dass die Schotten dann vorher nach einer Standardsituation dann Anführungszeichen zugeschlagen, einer der ersten wenigen Torschüsse überhaupt. Also es gab mal den Ausspruch von Oli Kahn, da war aber nach einer hohen Niederlage, dass er heute auch die Sporttasche ins Tor hätte stellen können, die hätte auch nicht mehr Tore gekriegt. Ich glaube, ähnlich wäre es heute mit Manuel Neuer gegangen. Der hat eben, glaube ich, diesen einen Ball aufs Tor gekriegt, der war drin, durch das, dass er von Rüdiger unhaltbar abgefälscht war und das eben als dann Eigentor gewertet wird und wurde. Ja, das 4-1 Anschlusstreffer, die schottischen Fans aus dem Häuschen gefeiert. Einfach auch sympathisch, dass die eben dann trotzdem noch so Gas geben, obwohl man so aussichtslos hinten liegt und dann in letzter Sekunde eben noch Emre Can, wie du schon gesagt hast, mit dem Schlusspunkt zum 5-1, eher ja, bis vor kurzem gar nicht im Kader, eben jetzt noch Pavlovic auf den letzten Drücker ersetzt, glaube ich, vor 2-3 Tagen. Heute jetzt dann nicht nur gespielt, sondern gleich noch ein Tor gemacht. Also ja, hätte er mit Sicherheit vor einer Woche dann auch nicht gedacht, dass dieser Freitagabend so viel verläuft.
Wer war dein Mann des Spiels?
Mein Mann des Spiels, also auf der einen Seite...
Auf der Trainer sein.
Nö, für mich nicht der Trainer, nein. Auf der einen Seite würde ich zwei nennen. Toni Kroos, hat es minimal verpasst, nicht um einen Pass verpasst, hat nämlich nur 101 von 102 Pässen an den Mann gebracht, damit 99%. Also ja, wenn dieser eine Mini-Fehlpass nicht unterlaufen wäre, vielleicht eher mein Man of the Match geworden. Aber Jamal Musiala, einfach tolle Leistung, spielerisch unglaublich stark, kaum vom Ball zu trennen, immer mit riesigem Speed unterwegs, selbst wenn das stark bedrängt wird und ihn halber aufhaut, trotzdem noch die Balance und vor allem den Speed zu behalten. Ja, völlig zu Recht dann auch mit Standing Ovations verabschiedet worden. Und ja, muss sagen, schwer da welche herausheben, aber oder nicht zu nennen, so rum. Wirtz und Havertz, finde ich, haben ihre Sache auch sehr gut gemacht. Also gerade die Offensivreihe hat sich wirklich hervorgetan und dann eben Can dann mit Abstrichen jetzt dann als Mittelfeldspieler eben auch noch, aber ansonsten eben davon alle getroffen, 5 verschiedene Torschützen und der 6. war dann ein Torschützenmäßig auch noch ein Deutscher. Ja, kann man voll auf zufrieden sein und eben nach so vielen schlechten Startperformances in den letzten Turnieren jetzt wirklich ein Statement zieht. Die einen oder anderen sagen, ja, ist ja jetzt nur wegen der leichten Gruppe und die Schotten dankbarer Gegner. Mit Sicherheit irgendwo auch richtig. Trotz allem ist es ja dann oft so, dass der Gegner nur so gut spielt, wie man es eben zulässt. Und die hat die deutsche Mannschaft eben heute wenig zugelassen. Und deswegen würde ich sagen, meiner Meinung nach 80% verdient schon vom DFB-Team und nur 20%, weil die Schotten eben nicht so super gut drauf waren.
Genau, morgen dann Ungarn gegen Schweiz, das zweite Duell in der Gruppe. Und dann folgt schon das Ungarn-Spiel am 19.06. Wie muss sich Deutschland jetzt darauf vorbereiten? Was ist jetzt da wichtig für die Deutschen?
Ja, ich glaube, in so einem Turnier ist es immer wichtig, zu regenerieren in der Zwischenzeit. Man kann jetzt in aller Ruhe morgen dieses Spiel mit den restlichen zwei Gruppengegnern beobachten, sich die ganze Sache nochmal anschauen. Mein Tipp, weil ich mich wirklich irgendwie so beide auf Augenhöhe sehe, wäre irgendwie schon ein Unentschieden. Das wird natürlich, und jetzt nicht, weil ich sage, das wird Deutschland natürlich helfen, was es wirklich natürlich schon tun würde, sondern weil ich die ziemlich doch auf Augenhöhe sehe und es irgendwie schlecht, derzeit schweren Favoriten ausmachen kann. Genau, sich die ganze Sache anschauen. Ich denke mal, dann sich wieder gut auf Ungarn vorbereiten, auf, so wie Julian Nagelsmann gesagt hat, vor Schottland hat man jetzt Ewigkeiten Zeit gehabt, um sich auf den Gegner vorzubereiten. Wenn man jetzt nur das Ergebnis hernimmt, muss man sagen, hat man bravourös getan. Jetzt wird es natürlich alles wesentlich hektischer, weil der Rhythmus jetzt deutlich zunimmt. Aber denk mal, wenn man Ähnliches jetzt am Mittwoch dann auf den Platz bringt, wie jetzt heute am Freitagabend, dann sehe ich diese Sache sehr positiv entgegen. Aber muss eben auch schauen, die Ungarn sind für mich ein unangenehmer Gegner. Auch Deutschland hat sich zuletzt in den letzten Duellen mit denen schwer getan. Ja, also Selbstläufer ist dieses Spiel beileibe nicht und sowieso finde ich, glaube ich, gar kein Gegner bei dieser EM. Aber wir werden nach der Nachbetrachtung vom Österreich-Spiel gegen Frankreich den Auftakt ja vom Montag dann detailliert auf dieses Match eingehen, auch wieder mit einer richtigen Analyse.
Genau, und festhalten ist aber, dass ein sehr großer Schritt von Deutschland heute schon gemacht wird, nicht nur vom Ergebnis und 3 Punkten, sondern auch wahrscheinlich vom Selbstvertrauen, vom Auftreten. Und wenn sie jetzt nicht von oben herab spielen, sondern weiterhin bemüht und motiviert spielen, dann darf da eigentlich gar nichts mehr passieren in der Gruppe. Eigentlich meine schon. Meinung, meine bescheidene Meinung.
Ja, eigentlich schon. Und ja, die zählt ja sehr viel, deine Meinung. Ist genauso umgekehrt, muss man natürlich sagen, sieht es für die Schotten schon ziemlich schlecht aus, weil mit -4 jetzt dann gleich reinzugehen, wird es natürlich schwer, einer der besten vierten, dritten zu werden. Das heißt, die werden jetzt in den nächsten 2 Partien, glaube ich, definitiv mehr zeigen müssen, glaube ich, halt auch noch mehr auf Sieg und gewisse Torerfolge gehen müssen, um dann halt eben 3, vielleicht wenn es sogar halt möglich 4 Punkte einzufahren in diesen 2 Partien, um dann noch eine Chance zu haben, weiterzukommen.
Ja. Aber ich gratuliere, ziehe meinen Hut, hätte es mir so eindeutig nicht erwartet. Und ja, lässt auf weitere spannende Auftritte der Deutschen hoffen.
Ja, ja, ich bin auch gespannt und frohen Mutes, aber wie wir wissen immer, jedes Spiel kann dann wieder oder wird wieder ganz anders sein. Und ich schau mal, wie es da läuft, wobei wir beide, du 3:0, ich 3:1, schon von einigermaßen deutlichen Siegen ausgegangen sind. Und ja, mehr dazu kommt dann nachher beim Tippspiel. Erst einmal darf ich dich jetzt dann um deine Einschätzung, deine Analyse, deinen Forecast zum Match vom Montagabend bitten, wenn es dann eben heißt, Österreich fordert Frankreich.
Genau, und ich habe natürlich meinen ganzen Freundeskreis durchsucht. Ich habe keinen Franzosen gefunden, der mir da auch so Insider-Tipps gibt, wie du ja deine internationalen Freunde da vor den Vorhang geholt hast. Mhm. Deswegen muss ich das jetzt persönlich machen. Wir wissen ja, Frankreich, Weltmeister, Europameister in den letzten Jahrzehnten, also jeder unserer Generation, und das heißt jetzt, sage ich, Mitte der 80er Jahre aufwärts, für die war Frankreich eigentlich die Fußballnation, die die meisten Titel in den letzten Jahren geholt hat. Und wenn man sich den Kader der Franzosen anschaut, dann sieht man auch, dass die meiner Meinung nach den breitesten Kader der EM haben und wahrscheinlich zu Recht der EM-Favorit schlechthin sind wahrscheinlich. Jede Position ist mehrfach besetzt und eine zweite Mannschaft der Franzosen kann wahrscheinlich auch um den Titel mitspielen. Also so viel Qualität haben die in ihren eigenen Reihen. Und dann haben sie noch einen Unterschiedsspieler mit Kylian Mbappé, der natürlich Spiele alleine entscheiden kann, aufgrund seiner Raffinesse, aufgrund seiner Veranlagung und aufgrund seiner Spielintelligenz. Also es wird auf jeden Fall kein Honigschlecken und Frankreich ist der große Favorit, auch wenn es jetzt durch die Medien gegangen ist, dass eine Schnupfenwelle und eine Rachenentzündung durch den französischen Kader geht und ein paar Spieler da jetzt angeschlagen waren bzw. noch immer sind. Die sind so gut besetzt, dass das wahrscheinlich vollkommen egal ist. Mbappé ist in den letzten Trainings ein bisschen geschont worden, weil sein Knie Probleme macht. Das ist vielleicht so ein ganz, ganz leichter Strohhalm, der an den ich da jetzt zerren kann, weil die letzten Spiele, wenn Mbappé bei Frankreich nicht in der Startelf war, hat Frankreich nicht gewinnen können. So zum Beispiel auch bei der letzten Begegnung gegen Österreich. Und jetzt hat Frankreich gegen Kanada in der Vorbereitung gespielt. Übrigens, Sidefact, Kanada wird jetzt betreut von Jesse Marsch und Frankie Schima. Oder Frankie Schima ist Part des Trainerteams. Da ist Frankreich nicht über ein 0-0 hinausgekommen. Und davor gab es noch ein Freundschaftsspiel gegen Luxemburg. Das hat man 3-0 gewinnen können. Gegen Luxemburg hat Mbappé gestartet, war auch Mann des Spiels. Gegen Kanada kam Mbappé nicht zum Einsatz. Kam schon zum Einsatz, aber erst ab der 74. Minute und man konnte das Spiel nicht gewinnen. Das heißt, das ist vielleicht so statistisch, wie du sie erliebst, so ein bisschen einen Strohhalm, an dem man da zehren kann. Auf der österreichischen Seite scheint eigentlich alles klar zu sein. Gernot Trauner, der laboriert noch immer an seiner Rückenverletzung ein bisschen, wird vom Trainingsbetrieb noch ein bisschen geschont und rausgenommen, dürfte aber nichts Ernstes sein und ist ja meiner Meinung nach kein Kandidat für die erste Startelf. Apropos Startelf, da hat sich Rangnick bis jetzt auch noch sehr bedeckt gehalten, spricht die ganze Zeit vom Kollektiv, dass man als Mannschaft stark auftreten muss, um da eine Chance zu haben, was ja auch jetzt psychologisch sehr gut ist, dass man da keinen einzelnen Spieler raushebt, sondern dass man da auf das Kollektiv der Mannschaft irgendwie pocht und das auch einimpft und sagt, gemeinsam sind wir stark, gemeinsam schaffen wir das. Und das stimmt ja auch. Wir haben schon gute Einzelspieler, aber eben nicht die Weltklasse-Spieler, die Frankreich hat. So ehrlich muss man sein. Also wenn man jetzt da einen Sabitzer neben einen Mbappé stellt, dann ist die Optik ja trotzdem schief und sind keine zwei ebenbürtigen Spieler. Und Das Einzige, was wir herausgehört haben oder was bestätigt wurde, ist, dass Patrick Gentz die Nummer 1 im Turnier sein wird für Österreich, was meiner Meinung nach ja eigentlich eine logische Entscheidung ist, alleine von der Spielpraxis her. Gentz, wie ich in der letzten Folge schon gesagt habe, oder in der vorletzten Folge, ich weiß nicht, Vizemeister in Dänemark bei Brøndby, ist von Leverkusen nach Brøndby verliehen worden für die Rückrunde, hat dort eine super starke Saison gespielt, hat sich dort auch in die Herzen der Fans gespielt. Jetzt ist er für 4 Jahre verpflichtet worden vom Brøndby und ja, war deswegen aufgrund der Verletzung von Alex Schlager die wahrscheinlich logischste Entscheidung und einfachste Entscheidung für den Teamchef und den Tormann-Trainer zu treffen. Ja, also ich bin gespannt. Am Montag werden wir mehr wissen. Ich befürchte kein Debakel, aber ich denke, dass man die Punkte in den anderen Spielen holen wird. Hoffe natürlich auf viele Überraschungen und drücke bis zum Schluss die Daumen. Das ist ja vollkommen klar.
Sicher, also das gehört ja sowohl bei der Nationalmannschaft als auch bei unseren Vereinen immer mit dazu, dass wir da fix die Daumen drücken, auch wenn es gegen einen, ja, theoretisch übermächtigen Gegner geht. Gut, das heißt, die Torhüterfrage ist geklärt. Wie würdest du da ganz vorne drin aufstellen? Zum Beispiel auch ihr Personal, ja, Arnautovic eher von der Bank bringen oder doch von Start weg? Oder so Startelf werfen?
Also das Serbien-Spiel war jetzt keine, wie soll ich sagen, keine Empfehlung von ihm. Also meiner Meinung nach ziemlich unauffällig und teilweise auch unglücklich agiert. Wir haben Gregoritsch vorne. Ich glaube, der ist ziemlich gesetzt und der ist auch ziemlich gut benannt. Also der wird wahrscheinlich der Stürmer sein, der beginnt. Und ja, dann wird wahrscheinlich, also ich denke, dass Sabitzer spielen wird. Ich denke, dass Leimer spielen wird auf der 6 gemeinsam mit Seiwald. Ich glaube, dass Wimmer auf der Seite spielt und auf der anderen, dass Baumgarten auf jeden Fall gesetzt wird. Der ist sehr positiv aufgefallen bei den letzten Lehrgängen, bei den letzten Spielen. Und ja, dann wird entweder Arnautovic beginnen oder, weiß nicht, vielleicht sogar Krühl.
Okay, ja, das wäre Krühl. Lassen wir uns
überlassen. Wäre eine große Überraschung, aber ich weiß nicht. Rangnick ist ja auch immer wieder für Überraschungen gut. Schauen wir mal, was er sich einfallen lässt. Er hat auf jeden Fall einen guten Kader beisammen und kann aus dem Vollen schöpfen, und das ist ganz wichtig. Ich denke mal schon, dass er beginnen wird, Arnautovic.
Mhm. Ja, wobei, er ist natürlich ein Mann mit großer Qualität, der immer Überraschungsmomente hat, aber ich denke mal, es gibt, wenn es jetzt um die Rückwärtsbewegung geht, Spieler, die in dem Zusammenhang wertvoller sind, und ich glaube mal, gerade hier muss man halt auch mitunter vielleicht auf puncto Kampfkraft und eben dann auch auf die defensiven Stärken mit der offensiven Kräfte mitdenken.
Ja, da gebe ich dir vollkommen recht, aber trotzdem darf man den Arnautovic fürs Nationalteam nicht mit dem Arnautovic von Inter vergleichen, wo er ja ständig von der Bank gekommen ist, in Wahrheit. Auch wahrscheinlich aufgrund seines Alters in Österreich spielt er halt schon noch eine andere Rolle, und auch die Historie von Arnautovic in der ÖFB-Elf ist halt eine andere. Und er ist halt ein Typ, er ist halt mit der prägende Spieler im Nationalteam oder einer der prägendsten Spieler im Nationalteam in den letzten Jahren gewesen. Und natürlich kann ich den auf der Bank lassen und von der Bank bringen. Aber es ist schon eine schwere Entscheidung. Und ich glaube nicht, dass sich Rangnick das sehr einfach macht, diese Entscheidung zu treffen. Und ich glaube schon, dass der Arnautovic eine Stellung hat im Team, die schon so prominent ist, dass er wahrscheinlich von Beginn an spielen wird.
Okay.
Und vielleicht, wenn das nicht funktioniert, dann bei den nächsten Spielen eher umgedreht wird. Aber sicher bin ich mir da nicht.
Okay. Ja, also ich würde zum Beispiel gegen einen Gegner wie Polen als Fixstarter sehen, wo man eben, glaube ich, das Ganze eben von der Kaderstärke, glaube ich, relativ gelevelt ist oder wesentlich ausgeglichener ist wie jetzt im Frankreich-Match und da ihn als Fixstarter sehen und gegen Frankreich vielleicht jemand anderen, aber wir werden schauen, wie Ralf Rangnick sich da entscheidet und ich denke mal, gegen Polen-Match werden wir auch noch dann genauer drauf eingehen. Es wird auch natürlich spannend sein. Ist Lewandowski fit dafür? Ist er nicht fit dafür? Wie fit ist er dann? Und ja.
Derzeit ist er schon fit. Also derzeit sagt man ja, dass er gegen Österreich spielen kann.
Okay, ja. Wir sind gespannt.
Vielleicht bin ich noch nicht darüber, als gespannt zu sein.
Ja, es ist natürlich auch richtig. Natürlich, jetzt haben wir viel geredet und es steht natürlich auch besonders im Fokus, auch tipptechnisch, das Österreich-Match gegen Frankreich. Was erwartest du dir von der zweiten Gruppenpartie? Also die beiden nächsten Gegner, also wenn es dann eben Polen und Niederlande geht.
Ja, ich denke, Polen, um jetzt deinem Wortschatz ein bisschen zu entwenden, Polen wird das Schnittspiel sein. Also in Polen müssen wahrscheinlich 3 Punkte her, wenn man noch um den Aufstieg mitspielen will. Und das erwarte ich. Also ich erwarte mir jetzt keine Schmach gegen Frankreich, dass man da jetzt nicht 5 Tage braucht, um die Köpfe wieder hochzubringen, sondern dass man dann einfach den Mund abputzt und weiterspielt. Oder vielleicht sogar ein Überraschungs-X oder vielleicht sogar ein Überraschungs-Sieg schafft, dann ist natürlich alles möglich. Aber realistischerweise kann man gegen dieses Frankreich nicht mit einem Sieg oder mit einem X rechnen, sondern muss mit einer Niederlage, also jetzt nicht die Mannschaft, das wäre falsch, wenn man mit so einer Einstellung zum Spiel geht, versteht mich nicht falsch oder versteht es mich nicht falsch. Ihr wisst, wie ich das meine. Aber ich denke, dass das wichtigste Spiel der EM wahrscheinlich das Polen spielen wird. Weil wenn man da gewinnt, dann hat man schon einen ganz großen Schritt
gemacht. Ja, ich glaube, du hast mich jetzt falsch verstanden. Ich meine, Polen gegen Österreich gehen wir dann eh doch übernächstes Mal dann noch ein. Aber
Achso, du meinst das zweite Spiel.
Genau, Polen gegen Niederlande, Polen was gegen du davon erwartest, nachdem ich auch ganz kurz gesagt habe, was ich jetzt vom Schweiz gegen Ungarn mir vorstelle.
Ja, na, da ist natürlich Niederlande, du musst entschuldigen, es ist 0.47 Uhr meine Zeit. Also, das ist ein langer Tag für mich. Ja. Ja, Polen gegen Niederlande, was erwarte ich mir da? Ich erwarte mir ein X, weil es wahrscheinlich für Österreich am besten ist. Aber ich denke, dass sich da die Niederlande durchsetzen muss, die sich wahrscheinlich als zweitstärkstes Team der Gruppe sehen und somit auch fix aufsteigen wollen. Polen ist jetzt geschwächt durch das Fehlen von Lewandowski, was natürlich den Niederländern in die Karten spielt. Verpasst das erste Gruppenspiel aufgrund eines Muskelfaserriss, hat auch gesagt, dass die Polen irgendwie das Kollektiv auszeichnet in den letzten Spielen, haben jetzt nicht diese Stars mehr in der Mannschaft, obwohl sie Lewandowski in der Mannschaft haben. Jetzt fehlt ein ganz wichtiges Rad, was natürlich eine Schwächung ist, und ich glaube schon, dass sich dadurch noch mehr Vorteile für die Niederlande ergeben oder Holland. Je nachdem, wie man sie nennen will.
Gut, dann hätten wir da unsere beiden Gruppen durch und hüpfen wir zum Tippspiel.
Euro-Nord-Tipps.
Da haben wir jetzt das erste Match schon durch. Bis jetzt hat noch keiner komplett richtig getippt gehabt. Komisch. Und auch die, ja, weil es 5-2 hat wirklich niemand auf der Agenda gehabt und selbst die richtige Tendenz hatte keiner, das heißt haben die richtige Tordifferenz, warum die Tendenz hatten viele richtig, deswegen haben wir jetzt, glaube ich, alle 4 Punkte, also ist noch gar nichts, was man jetzt aussagen kann, deswegen machen wir jetzt einfach mal weiter mit unserem zweiten Tipp, die wir jetzt immer on air abgeben, sind ja die von Deutschland und Österreich und diese Partien werden dann jemals auch doppelt gewichtet, das heißt eben für die Tendenz gibt es 4 Punkte, für die Tordifferenz gibt es 6 Punkte und für den richtigen Tipp gibt es 10 Punkte sogar, bei allen anderen Spielern eben 2, 3 oder 5 Zähler.
Genau, und was auch wichtig ist bei der Tippabgabe, wenn ihr Österreich tippt, dann müsst ihr schon auf den zweiten Spieltag springen.
Also erstmal müsst ihr am ersten hoffentlich alles schon komplett fertig getippt haben und dann müsst ihr eben auch auf den zweiten Spieltag klicken und dort gibt es dann eben am 17.06. um 21 Uhr das Match Österreich gegen Frankreich, also nominell ist Österreich der Gastgeber, Stefan. Wie siehst du da die Lage?
Ja, wie gesagt, das Spiel ist ein Bonusspiel für uns, oder ich sehe es als Bonusspiel, und ich will ja von Anfang an noch auf Tuchfühlung mit dir im Tippspiel bleiben, deswegen muss ich leider auf ein 1-3 tippen.
Gut, ich sag, es gibt ein 1-2, also ich glaube, es wird relativ eng die Geschichte, aber auch eben am Schluss Frankreich vorne und setzt sich durch, damit eben 3 Punkte für die Franzosen und noch keiner für Österreich bei dem Match, das in Düsseldorf stattfinden wird.
Genau.
Ja, gut, auch wenn ihr jetzt vielleicht das Eröffnungsspiel verpasst haben solltet und vielleicht auch damit die Bonusfragen nicht, sind euch maximal 10 Punkte durch die Lappen gegangen. Wir haben das relativ niedrig gewichtet. Ich habe schon gesagt, es gab maximal 4 Punkte. Das heißt, ihr könnt maximal 9 verloren haben damit. Stefan, wenn man noch einsteigen will, wie kann man das machen?
kicktipp.at/nogo, da registriert ihr euch und könnt dann direkt bei unserem EM-Gewinnspiel mitmachen. Und ganz wichtig, wir tippen alle Partien auf Sendung, nur Österreich und Deutschland Partien, aber wir sind bei allen Partien am Start. Und wie der Markus vorher schon gesagt hat, mit der Gewichtung, das wiederhole ich jetzt nicht. Und ich bin gespannt, weil ab morgen wird es dann wirklich spannend mit 3 Partien. Und dann ist das so eine Sucht von mir, dass ich immer in das Kicktipp reinschauen muss, wo ich gerade stehe und wie die anderen getippt haben.
Genau, da wird euch wahrscheinlich nicht anders gehen. Es gibt auch die App, wenn ihr die haben wollt, ist aber kein Muss. Ihr könnt auf der mobilen Version oder auf Desktop genauso mit dabei sein. Dann lasst uns noch sagen, natürlich gratis das Tippspiel und die Top 3 werden Preise bekommen und was es da zu gewinnen gibt, werden wir jetzt dann gleich Anfang der nächsten Woche dann für euch verkünden.
Wir sind ja noch in Verhandlungen, in harten Verhandlungen.
Also zwei Preise sind schon fit, aber der eine genau. Muss noch bestätigt werden und ja. Aber ihr dürft euch definitiv schon drauf freuen. Worauf wir uns auch freuen, Stefan, wie du es gesagt hast, den nächsten Spieltag jetzt, also Samstag und Sonntag geht's rund mit jeweils 3 Partien und ja, viel Fußball zu schauen, viel Fußball hoffentlich auch hier und da zu genießen, jede Menge Unterhaltung, wie es jetzt schon beim Öffnungsmatch der Fall war, hoffentlich ebenfalls. Und wir hören uns schon am Montagabend dann wieder, so wie jetzt am Freitagabend, Freitagnacht, wie uns gleich hergesetzt haben, nach dem Deutschlandmatch wird es dann nach dem Österreich-Partie ebenso sein, dass wir dann sofort wieder aufnehmen, die Geschichte schnell zusammenstuppeln und schneiden und dann damit live gehen. Das heißt, wenn ihr Nachtschwärmer seid oder Nachtschicht habt, könnt ihr gleich Nogo hören. Wenn es in der Früh aufsteht, zum Morgencafé gleich Nogo aufdrehen. Wir sind unmittelbar nach den Partien sofort für euch on air.
Genau, so ist es. Und am Montag habe ich dann wieder die Arbeit mit schneiden. Jetzt machst du es ja dankenswerterweise du und du machst das ganz toll. Ich habe unsere letzte Folge gehört. Ich war wieder mal die Schwachstelle, aber ich war erholt.
Ja.
Ja. Oder bin erholt.
Ja, das ist auch sehr wichtig. Dann freuen wir uns, dass du dann in den nächsten Tagen ebenso Gas geben kannst. Wir hoffen, ihr gebt auch Gas. Geht die Botschaft weiter, macht ein bisschen Werbung für uns, für Euronogo. Ja. Ich denke mal, viele Österreicher und auch Deutsche finden Spaß an diesem Format. Und ja, wir hören uns dann, wie gesagt, in Bälde schon wieder. Bis dahin alles Liebe, alles Gute, schönes Wochenende. Macht's gut. Tschüss und Baba.
Ciao, Baba.
Euronogo kommt mit uns auf Tour. Deutschland, Österreich rivalisieren pur. EM 2024, seid bereit. Podcast und Fußball unserer Zeit vertreibt.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog? Mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.